Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. In der folgenden Stunde hört ihr Kipppunkt Ost, wie der Osten die Demokratie entscheidet. Ein Podcast von Juli Katz, Heike Kleffner und Katharina Wader. Kipppunkt Ost könnt ihr im August bei Radio Dreieckland von Mittwoch bis Freitag von 18 bis 19 Uhr hören. Heute hört ihr den ersten Teil der 8. Folge.
Kipppunkt heißt erstmal, dass ein System seinen Zustand schlagartig verändert.
Einen positiven Kipppunkt.
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 Des Ostens.
Kipppunkt.
Ost.
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 Ost. Ost.
Den kipp ich mir einfach so rein.
Den Osten, also der Kipppunkt sozusagen.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Kipppunkt Ost, der Podcast begleitend zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Katharina Wader und wir sind heute bereits in der 8. Folge und sprechen über den Schutz von queeren Leben.
Mein Name ist Juli Katz und ich habe euch Stimmen aus der queeren Community aus dem ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns mitgebracht, die sowohl benennen, welche Herausforderungen ihnen begegnen, als auch, was sie dagegen unternehmen.
Und ich bin Heike Kleffner und für diese Folge wollte ich wissen, in welcher Situation die queeren Communities in Sachsen-Anhalt sind, insbesondere auch nach dem Anschlag in Berlin und welche Auswirkungen dieser islamistische, queerfeindliche Anschlag möglicherweise auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern haben könnte.
Wir haben diese Folge schon länger geplant und ich hatte mich auch total auf die Folge gefreut, denn es geht ja ganz viel um Widerstand an Orten, wo man es nicht unbedingt vermutet, aus den ländlichen Regionen. Und darum soll es auch in dieser Folge gehen. Aber wir haben jetzt die Folge aus traurigem Anlass nach vorne gezogen und müssen auch über diesen traurigen Anlass sprechen, nämlich den Anschlag beim Berliner CSD. Und ich weiß noch genau, wie es in der Stadt war. Also das CSD-Wochenende in Berlin gewesen, ich war auch dort. Die sind immer wahnsinnig schön. CSD in Berlin finde ich wahnsinnig schön, ist total bunt. Viele Menschen sind auf der Straße, viele demonstrieren, viele feiern. Und es ist eine wahnsinnig schöne Stimmung. Ich weiß nicht, ob ihr die Berliner CSDs kennt.
Ich kenne viele Menschen, die da hingehen und ich finde die wichtig.
Total. Und so, ich komme aus dieser bunten Atmosphäre und wollte eigentlich abends auch noch auf eine Party gehen, eine CSD-Party im Berghain, habe mich dann dagegen entschieden und bin ins Kino gegangen mit einem Freund und komme aus dem Kino und ich erinnere mich noch, es ist in Berlin-Mitte gewesen und die Stimmung hat sich um 180 Grad gedreht. Also es ist niemand mehr auf der Straße und das ist eine belebte Gegend, eigentlich müssten Leute da sein und vor allem ist wahnsinnig viel Polizei da und ich habe mir dabei nichts gedacht erstmal, mir ist das aufgefallen, aber so richtig konnte ich das nicht einordnen und bin dann nach Hause und habe ganz viele Nachrichten gelesen und habe dann gesehen, was passiert ist und das war absolut erschreckend. Also was ist passiert, ihr wisst es ja alle, am 25. Juli 2026 beim Berliner CSD rast ein Mann mit einem Kleinbus in eine Menge von Menschen im Tiergarten und greift danach Menschen mit einer Machete an. Was schon total brachial ist mit einer Machete. Und ihr kennt sicherlich auch diese Szenerie. Das ist der Demonstrationszug Richtung Siegessäule. Der ist richtig groß, richtig bunt. Und an der Seite davon ist der Berliner Tiergarten. Und da zieht man sich manchmal zurück während der Demonstration noch oder danach, ruht sich aus, trifft sich mit FreundInnen, feiert dort weiter, redet mit Menschen, trifft neue Leute etc. Und in diese Szenerie rast dieser Mann mit seinem Kleinbus und trifft auf ganz viele Menschen und steigt danach aus und geht auch noch mit einer Machete auf Menschen los. Und dabei stirbt eine Frau und 31 weitere Menschen werden verletzt und einige davon sogar schwer. Und das ist natürlich total heftig. Und ich weiß noch, dass ich danach immer wieder die Nachrichten aktualisiert habe und wissen wollte, was ist passiert, wie viele Menschen sind verletzt, immer mehr steigen die Zahlen und wer ist eigentlich der Täter? Und dabei ist die Frage total irrelevant, denn es war ganz klar, diese Tat ist politisch. Und das wurde dann auch recht schnell allen klar, denn der Verdächtige war den Behörden eigentlich schon bekannt, als islamistischer Gefährder eingestuft. Und erst 2 Monate vorher ist er wegen einer Planung eines Anschlags verurteilt worden. Und eben am Tag nach dem Anschlag beim CSD sollte er festgenommen werden und beim Festnahmeversuch wurde er von der Polizei erschossen. Soweit die Fakten.
Kanntest du auch Menschen, die vor Ort dabei waren?
Ich kannte einige Personen, die da waren. Also viele Freundinnen von mir waren da. Denen ist welchen Glück nichts passiert. Und eine Person war auch da, die ich kenne und die ich sehr, sehr schätze. Und das war Luna Möbius. Und Luna Möbius hat auf dem CSD gesprochen. Luna kommt eigentlich aus Sachsen-Anhalt, genauso wie ich, hat viele Jahre in Halle gelebt und dort sich auch für die grüne Jugend engagiert. Und in dem Zusammenhang hatte ich Luna kennengelernt, weil sie mich eingeladen hatte zu einer Veranstaltung. Und Luna ist seit sehr vielen Jahren als Transfrau sehr sichtbar und engagiert sich sehr sichtbar für queere Rechte und gegen Rechts und hat eben den CSD in Berlin eröffnet. Und ich hatte dann auch geschaut, was Luna dazu sagt. Denn Luna hatte viel veröffentlicht von ihrer Rede, die wirklich ganz, ganz toll ist und die ich allen nur empfehlen kann, nochmal nachzuhören auf ihrem Instagram-Account und hatte auch ein Video veröffentlicht dann im Anschluss an den Anschlag.
Könntest du uns da nochmal abholen und uns einmal genauer erklären, was sie gesagt hat?
Gerne. Luna spricht erstmal, kritisiert erstmal ganz stark die Vereinnahmung dieses Anschlags und zwar von verschiedenen Seiten. Auf der einen Seite kritisiert sie die Berichterstattung vor allem von Online-Creatorinnen, dazu gehören auch progressive Stimmen, die aber keine echten Journalistinnen sind und die Aufmerksamkeit, die jetzt auf dem Anschlag ist, irgendwie genutzt haben, um einen eigenen Tag rauszubringen und irgendwie damit auch Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das ist eine geläufige Praxis, aber völlig unangemessen in dem Zusammenhang. Und vor allem verbreitet das ganz viele Mutmaßungen, falsche Einordnungen und eben auch Fake News von Leuten, die nicht geschult sind in dem Feld. Luna kritisiert auch die Vereinnahmung auf der anderen Seite, nämlich von Menschen, die den Anschlag nutzen, um Erzählungen, die rassistisch oder fremdenfeindlich aufgeladen sind, zu verbreiten. Also wie, und jetzt zitiere ich sie, die Leute, die sagen, Migration ist die Mutter allen Übels oder der Angriff ist ein Angriff auf die liberale Demokratie, wir lassen zu viele Menschen ins Land. Und Luna sagt sehr klar, hier machen die Falschen das Maul auf und zwar immer nur dann, wenn es ihrem eigenen Narrativ dient. Und fragt auch, wo seid ihr denn gewesen, wenn queere Bars, queere Menschen angegriffen wurden von Rechtsextremen und nennt da auch viele Beispiele, denn es gibt viel zu viele Beispiele dafür. Und in dem Zusammenhang spricht sie auch nochmal das Statement des Bundeskanzlers an. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, oder?
Hol mich nochmal ab.
Ja, ich habe schlimme Sätze in Erinnerung.
Da hast du total recht, Heike. Ich habe auch schlimme Sätze in Erinnerung. Aber natürlich hat Friedrich Merz danach ein Statement veröffentlicht, was auch häufig kritisiert wurde. Einerseits dafür, dass es recht vage ist, also und auch irgendwie eine Doppelmoral darstellt. Denn die CDU ist nicht gerade für queere Rechte sichtbar geworden. Und vor allem setzt er sich auch nicht für den Schutz von queeren Menschen ganz dezidiert ein. Ich erinnere nur an Debatten auch im Vorfeld, wie, und hier nenne ich nur Buzzwords, die Regenbogenfahne-Zirkuszelt-Debatte. Also ganz, ganz unterirdisch. So, und Luna sagt, lieber Bundeskanzler, und das finde ich total wichtig jetzt, wir sind nicht Feiernde, denn davon spricht Friedrich Merz. Ne? Also er versucht es einzuordnen und selbst da gelingt ihm nicht mal eine vernünftige politische Einordnung des CSDs. Lieber Bundeskanzler, wir sind nicht Feiernde, wir sind DemonstrantInnen, aber ja, man darf das Leben auch feiern und auch auf einer Demo. Und trotzdem ist der CSD politisch. Und das finde ich so wichtig.
Aber war nicht der CSD auch dafür gedacht, gleichzeitig Party und Demo zu sein, historisch gesehen?
Ja, total. Aber das macht es ja nicht weniger politisch. Es ist total wichtig, diese Gleichzeitigkeit zu denken. Und gerade diese Gleichzeitigkeit ist auch politisch. Also der CSD ist eine bunte Parade, die eine zentrale politische Demonstration für die Rechte, für die Sichtbarkeit und die Gleichstellung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen, queeren und asexuellen Menschen ist. Und damit auch ein sehr, sehr zentrales Sprachrohr gegen Diskriminierung. Und der CSD ist ja entstanden, historisch gesehen, in Anlehnung an den Aufstand in der Christopher Street 1969 und ist ganz betont bunt, grell und laut als bewusster Gegenentwurf zu einer Geschichte, die eben geprägt ist von Verfolgung und von Verheimlichung der eigenen Identität. Und damit ist genau dieses Feiern, bunt auftreten, laut auftreten, ein ganz, ganz wichtiges politisches Mittel. Und dieser Anschlag richtet sich gegen exakt all dem. Gegen die Sichtbarkeit, gegen die Vielfalt, gegen das Auftreten, gegen die Existenz von queeren Menschen.
Und wie bewertet Luna das jetzt? Sagt sie dazu auch was?
Sie spricht erstmal davon, wie beschissen es ist, sich mit Friends zu verabreden, eine gute Zeit zu haben und dann am Abend eben genau den eigenen Freunden und der Familie schreiben zu müssen, ob man selber sicher ist, ob die sicher sind, und sagt, hey, das ist total scheiße. Und trotzdem lasse ich mir keine Angst machen, auch wenn mir das total schwer fällt. Und Luna spricht eher davon, dass sie aus dieser Angst Wut zieht. Und sie ist wütend auf ein System, das eben versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Und benennt auch nochmal ganz klar, wenn es der Bundesregierung wirklich um den Schutz queerer Menschen ginge, dann würden sie zum Beispiel bestimmte Förderungen nicht streichen, was sie exakt zur gleichen Zeit getan haben, wie der Selbstorganisation Lambda oder den Aktionsplan Queer Leben der Bundesregierung einzustreichen oder eben das Bundesprogramm Demokratie Leben, was unter anderem eben auch queere Projekte fördert. Und ich möchte Luna nochmal ganz konkret zitieren mit einem sehr starken Abschlussstatement, wo sie sagt, was muss denn noch passieren, dass wir es endlich mal gescheckt haben, dass das Problem Extremismus heißt? Lasst uns wütend sein auf diejenigen, die unsere Wut wirklich verdient haben. Lasst uns zusammenstehen, lasst uns aus dieser Wut organisieren, lasst uns gedenken, lasst uns den Schmerz spüren und nehmt euch mal in den Arm. Seid füreinander da. Ich bin nicht mehr bereit, mich ausspielen zu lassen von denjenigen, die einen Scheiß dafür tun, dass ich in Sicherheit leben kann.
Also da eigentlich kraftschöpfende Worte.
Ja, absolut. Und ich finde, was Luna da sagt, hat ja auch eine enorme Kraft, nämlich auch zu sagen, das, wofür der CSD ja steht oder die vielen CSDs und Pride-Paraden, ist ja auch ein Entwurf für eine Zukunft, ja, für eine Gesellschaft, in der wirklich alle gleiche Rechte haben und es eben eine Normalität ist, unterschiedlich zu sein. Und die Kraft höre ich auch von vielen Freundinnen von mir, die aus den ländlichen Regionen kommen und die gerade deshalb so gerne auch in Großstädten wie Berlin oder Hamburg bei den CSDs dabei sind, weil sie da eben Kraft schöpfen und weil sie da das Gefühl haben, mal keine Einzelkämpferin zu sein. Und ich zitiere da jetzt Marcel Dörrer, mit dem habe ich für diese Folge gesprochen. Der ist einer der Sprecher des Lesben-, Schwulen- und Queerpolitischen Runden Tischs in Sachsen-Anhalt und engagiert sich auch schon lange, zum Beispiel im Vorstand der AIDS-Hilfe in Halle. Und er hat gesagt, gerade die CSDs sind auch ein Ausdruck davon, dass es auch bahnbrechende Veränderungen gegeben hat in den letzten Jahren. Ja, also seit ein paar Jahren gibt es nämlich in Sachsen-Anhalt in fast jedem Landkreis auch einen CSD. Und das war in den 1990ern und 2000er Jahren komplett anders. Da gab es allenfalls in Halle und Magdeburg CSDs. Und Marcel sagt, damit verbinden sich eben auch zwei Botschaften an queere Menschen im ländlichen Raum. Ihr müsst eben nicht nach Berlin, Halle oder Dessau fahren, um für queere Rechte einzustehen. Und gleichzeitig gibt es halt auch eine Botschaft an die anderen Bewohnerinnen in Kleinstädten und Dörfern. Auch in euren Gemeinden leben selbstverständlich queere Menschen, nicht nur in fernen Großstädten. Und ich glaube, Juli, das ist ja auch was du wahrscheinlich aus MV ganz gut kennst, oder?
Genau, und ich glaube, das ist auch maßgeblich dafür, um darüber zu sprechen, welche Auswirkungen das auf die Landtagswahlen haben wird. Weil natürlich kennen wir hier im ländlichen Raum die Zahlen und wissen, dass queerfeindliche Angriffe und Bedrohungen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Wenn man mal in die Jahresstatistiken der Opferberatungsstellen von Lobby-MV und der mobilen Opferberatung guckt, dann gibt es eine Überschneidung, und die ist die Information, dass monatlich im Schnitt 1 bis 2 Angriffe in beiden Bundesländern stattfinden. Und auch hier wieder der Hinweis, das sind ja jetzt nur die Zahlen, die wir kennen. Es gibt noch ganz viel, worüber man spricht und was auch passiert, aber was dann nicht gemeldet wird.
Ja, und letztendlich, also auch nochmal mit Bezug auf das Statement von Luna und jetzt die Zahlen, die du gerade genannt hast, Julina, da spiegelt sich ja auch wirklich so eine politische Entwicklung wieder, in der queere Menschen und das Eintreten für die Rechte von LGBTIQA plus als Feindbilder konstruiert werden, ja. Also wirklich ein Feindbild, was keineswegs auf die extreme Rechte beschränkt ist. Das sehen wir leider auch ganz auf schreckliche Weise bei dem islamistischen Anschlag in Berlin. Und ein Feindbild, was auch bis tief in die CDU hineinreicht.
Und was sind das für Leute, die sich da dagegen positionieren?
Es gibt eine wirklich spannende Analyse von dem Autorinnenkollektiv Feministische Intervention. Und die würde ich gerne einmal zitieren, weil sie die Entwicklung der letzten Jahre ganz gut beschreibt. Ja? CSDs, schreiben die Autorinnen, sind spätestens seit 2024 zum vermutlich wichtigsten Knotenpunkt des extrem rechten Kulturkampfs geworden. Gewaltaffine Jungnazis, lange erfolglose Neonazi-Alpkader, evangelikale und katholische Fundis, irgendwelche Dudes am Straßenrand und Teile der CDU haben einen gemeinsamen Feind gefunden. Queere Menschen und deren Rechte.
Ich finde, das merkt man aber auch ganz stark einfach in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Also wie häufig hört man so ganz schlimme Sätze, die für mich auch unangenehm sind zu wiederholen, aber so, ja, sie müssten einfach nicht so sichtbar sein, dann würde es eben diese Angriffe oder eben diesen Anschlag nicht geben. Also so eine Täter-Opfer-Umkehr, queere Menschen hätten es selbst verschuldet aufgrund des Auftretens beim CSD oder generell ein lautes Auftreten, ein buntes Auftreten, ein nicht angepasstes Auftreten. Damit würden sie den Hass auf sich selber ziehen. Und das ist ganz klar eine Täter-Opfer-Umkehr. Und gleichzeitig zeigt es ja auch, queere Menschen waren schon immer da, bloß eben nicht sichtbar. Und diese Unsichtbarkeit ist Unterdrückung. Und diese Unsichtbarkeit zurückzufordern, ist ein Teil von Unterdrückung. Und das sind ja nicht irgendwelche Hardliner, ne? Das sind ja Dieter, Uwe und Melanie auf der Straße, die das sagen. Und was ich ja auch in, Bekanntenkreisen oder irgendwo auch manchmal höre. Und das ist ja das Fundament für all den ganz expliziten Hass, der dann in Form von Angriffen und so weiter kommt.
Ja, und es ist genau eben diese Konstruktion von wir und die anderen als Feindbild. Und ich finde, das zeigt sich auch auf eine krasse Art und Weise darin, dass die überwiegende Berichterstattung fast nur auf den Täter konzentriert war.
Und ich finde es aber auch heftig, dass wir jetzt erst nach diesem Anschlag, der natürlich erschütternd ist, aber trotzdem erst nach dem Anschlag wirklich auf Angriffe auf CSDs und queere Personen sprechen, denn es gab ja im Vorfeld schon einige.
Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die gibt es ja schon länger, dass wir uns quasi schon dran gewöhnt haben, dass CSDs geschützt werden müssen, dass es in der letzten Pride-Saison, also 2025, schon kaum noch einen CSD ohne Störung im Vor- oder Nachfeld gab. Und Katharina, ich glaube, du hast dir auch nochmal die Studie von der Amadeo-Antonio-Stiftung dazu angeguckt und Zahlen, oder?
Genau, die Amadeo-Antonio-Stiftung hat eine Studie veröffentlicht und sie geht davon aus, dass fast bei jedem zweiten CSD im letzten Jahr, also 2025, es zu Angriffen bzw. zu Störungen kam. Und dass fast die Hälfte davon von Rechtsextremen ausging. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass die Angriffe und Störungen zwar bundesweit dokumentiert sind, aber es prozentual sehr viel mehr Vorfälle bei CSDs in ostdeutschen Bundesländern gab. Und dazu habe ich ein paar wichtige Zahlen mitgebracht. Im letzten Jahr, also 2025, war die Verteilung von CSDs so. 3/4 der CSDs fanden in westdeutschen Bundesländern statt und in Berlin, das zählt man mit dazu. Und damit 1/4 in den ostdeutschen Bundesländern. Und gleichzeitig, obwohl jetzt sehr viel weniger in den ostdeutschen Bundesländern stattgefunden haben, wurden genau die überproportional oft angegriffen. 2/3 der CSDs in ostdeutschen Bundesländern wurden angegriffen bzw. gestört. Also es ist einfach ein enormes Ungleichgewicht zwischen Ost und West hier festzustellen. Sehr viel weniger in den ostdeutschen Bundesländern. Dabei gibt es hier genauso queere Menschen wie drüben auch. Aber enorm viele Angriffe. Also 2/3 sind enorm viele Angriffe.
Wir haben jetzt schon ganz oft gehört, Angriffe und Störungen. Könnt ihr vielleicht nochmal erläutern, also was bedeutet das eigentlich?
Also ich habe darüber auch mit Marcel gesprochen, dem Sprecher vom Lesben-, Schwulen- und Queerpolitischen Runden Tisch in Sachsen-Anhalt. Und der hat mir erzählt, beim allerersten CSD im Burgenlandkreis, ja, also jetzt dieses Jahr war es ja schon der dritte, waren die Angriffe und die Gegenmobilisierung von Neonazis so massiv, dass sie beinahe hätten den CSD abbrechen müssen. Das ist halt auch mehr als nur in Anführungsstrichen Beleidigungen und Bedrohungen. Es reicht halt bis hin zu körperlicher Gewalt und massiven Aufmärschen.
Und das ist so heftig. Ihr müsst euch das mal überlegen, was das bedeutet, ne? Du lebst ganz normal, wer du bist, und dann gehst du ein einziges Mal im Jahr auf die Straße und kämpft für deine eigene Gleichstellung und Sichtbarkeit und wirst so massiv angegriffen, dass diese ganze Veranstaltung fast abgebrochen werden muss. Also was das für ein Einschnitt in das eigene Leben bedeutet und was das für den Rest des Jahres bedeutet, ich finde, das ist so unfassbar und kann man sich als Nicht-Betroffene kaum vorstellen.
Und dann kommt jetzt eben genau dieser Anschlag und du hast ja Luna auch zitiert, die Angst, die damit einhergeht und die Trauer und die vielen Verletzungen und natürlich auch für Menschen, die vorher schon Angriffe erlebt haben, möglicherweise Retraumatisierungen. Das ist total massiv und umso wichtiger ist es, hat mir Marcel gesagt, dass es eine Woche nach dem Anschlag in Berlin eben nicht nur in Hamburg, sondern auch in Naumburg, was ja bekanntlich eine ziemlich kleine Stadt in Sachsen-Anhalt ist, die noch dazu eine große Neonazi-Szene hat, viel AfD-Wählerinnen und, dass es genau in Naumburg eine Woche nach dem Anschlag eben auch ein CSD wiedergegeben hat, also den 3. Burgenland-CSD. Und daran haben sich in diesem Jahr sogar noch mehr Menschen als in den Jahren davor beteiligt. 700 Menschen waren auf der Straße. Und Marcel hat auch gesagt, also bei den Organisatorinnen war in diesem Jahr schon eine sehr große Anspannung zu spüren gewesen. Und es hat auch noch nie so ein großes Polizeiaufgebot bei einem der Burgenland-CSDs gegeben wie in diesem Jahr. Und gleichzeitig hat Marcel eben auch gesagt, wie wichtig die CSDs und Pride-Paraden gerade jetzt sind, um die Forderungen der queeren Communities nach gleichen Rechten, Schutz und Solidarität und eben auch die Trauer an die Öffentlichkeit zu tragen. Und er hat noch einen Aspekt erwähnt, den ich auch in den Medien gesehen hatte und das fand ich ziemlich ungewöhnlich, sagen wir mal, für Sachsen-Anhalt. Er hat nämlich noch gesagt, dass es wirklich wichtig gewesen ist, dass der Oberbürgermeister von Naumburg, ein CDU-Politiker, die Schirmherrschaft übernommen hatte. Gerade weil die CDU ja sowohl in den Kommunen als auch eben landes- und bundespolitisch kein verlässlicher Bündnispartner für den Schutz von queeren Menschen ist. Und Marcel hat gesagt, es gebe da eben auch sehr viel geheuchelte Trauer oder Anteilnahme. Und umso mehr hängt es dann gerade in der CDU eben auch von Einzelpersonen ab.
Finde ich total nachvollziehbar. Also das ist ja auch auffällig. Einerseits gegen von der Bundesregierung, also CDU, sehr stark queerfeindliche Statements und auch Praxen einher. Und jetzt auf einmal gibt es da irgendwie eine Anteilnahme, die das überhaupt nicht auffängt oder mal einordnet. Oder dass man sagt, hey, wir reißen das Ruder jetzt rum. Und viele großen queeren Verbände haben nach dem Anschlag sehr deutliche Worte gefunden der Kritik an der Bundesregierung, vor allem an CDU-PolitikerInnen wie der Familienministerin Karin Prien und natürlich auch Friedrich Merz, über den wir ja auch gerade schon gesprochen hatten. Und ich möchte hier den Verband für queere Vielfalt, den LSVD Plus, zitieren, der eine Erklärung veröffentlicht hat mit Forderungen, die 10 Sofortmaßnahmen für queere Sicherheit enthalten. So nennen sie es auch. 10 Sofortmaßnahmen für queere Sicherheit. Und die sagen nämlich, und hier zitiere ich, nach den Solidaritätsbekundungen müssen nun konkrete politische Konsequenzen folgen. Alle sicherheitspolitischen Maßnahmen müssen der gesamten LSBTIAQ-Sternchen-Community in ihrer Vielfalt gerecht werden und deren verschiedenen Diskriminierungserfahrung Rechnung tragen. So insbesondere auch LSBTIAQ-Sternchen mit Migrations-, Rassismus- und Fluchterfahrungen. Wir erwarten, dass bei den anstehenden Entscheidungen die vom Anschlag betroffene LSBTIAQ Plus Community einbezogen wird. Bloße Forderungen für höhere Strafen greifen zu kurz. Stattdessen sollten nun unter anderem die folgenden 10 Sofortmaßnahmen ergriffen werden. Und dazu gehören nämlich unter anderem die konsequente Bekämpfung von homo- und transfeindlicher Gewalt, Förderungen von Aufklärungsprojekten und Beratungsstellen und Ergänzung von dem Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, um den expliziten Schutz aller LSBTIAQ-Plus-Personen als klares Zeichen für die gesamte Gesellschaft sowie die Erarbeitung einer umfassenden Sicherheitsstrategie zur Pride-Season. Und die Maßnahmen findet ihr in unseren Shownotes und könnt ihr nochmal nachschlagen. Ich finde es aber auch nochmal total wichtig, diesen intersektionalen Faktor hier zu betonen. Also hier geht es nicht darum, sich gegeneinander auszuspielen. Auf der einen Seite Migrationsrechte oder Rassismuskritik, auf der anderen Seite Rechte für queeres Leben. Darunter sind zum Teil die gleichen Menschen betroffen. Und es hilft niemanden auf keiner Seite, sich gegeneinander auszuspielen, sondern es braucht klare Forderungen, klare Sicherheitsmaßnahmen und das auch nur mit den Stimmen von queeren Menschen, denn die können am besten entscheiden und wissen ganz genau, was es braucht.
Ja, ich finde, Katharina, so wie du das gerade zitiert hast, habe ich auch nochmal gedacht, gerade der intersektionale Ansatz und gerade die Erfahrung ja auch von queeren Menschen, die eben vor zum Beispiel islamistischer Gewalt und Verfolgung nach Deutschland geflohen sind, taucht in der Mainstream-Öffentlichkeit eigentlich überhaupt nicht auf, so, ja. Also da fehlen so viele Perspektiven und Stimmen. Und deswegen ist es uns eben auch wirklich ein Anliegen, die 10 Sofortmaßnahmen vom Verband für queere Vielfalt wirklich auch nochmal hier zu teilen. Und Marcel Dörrer aus Sachsen-Anhalt vom Runden Tisch hat eben auch nochmal betont, diese krasse Diskrepanz, ja, zwischen den Trauerstatements nach dem Anschlag durch Mitglieder der Bundesregierung und dem Streichen von Förderung und Unterstützung für queere Beratungsstellen und wichtige Aufklärungsangebote, die ist für alle offensichtlich und wird in keinster Weise zurückgenommen. Ja, also du hast ja schon am Anfang von dem Auslaufen vom Aktionsplan Queeres Leben der Bundesregierung gesprochen, Katharina. Dann der Umbau von Demokratie Leben, wo Schutz von queeren Menschen und Beratungsangebote eben künftig auch nicht mehr gefördert werden sollen. Und vor allen Dingen die Streichung des Bundesfamilienministeriums der institutionellen Förderung von Lambda, dem queeren Jugendverband. Und denen sind einfach Knall auf Fall 380.000 Euro, die sie über Jahre bekommen haben, um eben queere Jugendliche zu beraten. Ja, und vor allen Dingen queere Jugendliche, die keine Safe Spaces, keine Treffpunkte in ihrer Nähe haben, die im ländlichen Raum sind, die bekommen über Lambda das Angebot vom digitalen Jugendzentrum, also Lambda Space. Und das nehmen auch total viele Jugendliche auch in Sachsen-Anhalt wahr. Und Marcel Dörrer sagt, es ist bislang in keinster Weise gelungen, die Bundesregierung davon zu überzeugen, diese Streichung rückgängig zu machen. Und in Sachsen-Anhalt könnte das halt mit Blick auf die Landtagswahlen zu einer noch viel fataleren Situation führen, wenn halt die wie wir ja wissen, explizit queerfeindliche AfD ihre Politik umsetzen kann in der Regierung, möglicherweise nach den Landtagswahlen. Und Marcel hat mir erzählt, dass Lambda Mitteldeutschland, also die in Sachsen-Anhalt eben die vielen queeren Safe Spaces für Jugendliche organisieren, schon Ende letzten Jahres eine Spendenkampagne starten mussten, um ihre Arbeit für dieses Jahr zu finanzieren. Ja. Und jetzt stellt man sich das halt vor, wie es möglicherweise nächstes Jahr aussehen könnte. Und die haben eben auch zum Beispiel Angebote von Queer Refugee Space, auch enorm wichtig, gerade in Sachsen-Anhalt, ja, Jugendtreffpunkte in kleinen Städten wie Stendal, Laucha, Lutherstadt, Wittenberg. Und die sind total bedroht. Und es ist überhaupt nicht erkennbar, dass es da ein Umschwenken bei der CDU gibt.
Wobei ich hier gerne einmal noch den Punkt groß machen würde, dass wir nicht erst auf die Landtagswahlen warten müssen. Also die AfD sitzt ja hier in MV schon in vielen Kreisen und so weiter und tritt da auch an vielen Stellen massiv queerfeindlich auf und verschlechtert oder beeinflusst damit jetzt schon das Leben vieler Menschen hier vor Ort.
Ja, das Gleiche würde man ja für Sachsen-Anhalt auch sagen. Gar keine Frage, so, ne?
Ja, voll. Und ich finde es auch katastrophal, dass die Aufmerksamkeit auf diese Kürzungen, die die Bundesregierung ja schon vor dem Anschlag beschlossen hat, erst nach dem Anschlag wirklich größer geworden ist. Also ich meine, das ist nachvollziehbar, aber das ist auch Teil des Problems. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit auf queerfeindliche Maßnahmen, die die ganze Zeit passieren. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit auch auf diesen Teil des Rechtsrucks. Und müssen das auch als Personen, die eben nicht queer sind und zu queeren Communities gehören, also auch nicht betroffen sind, müssen wir darauf ein Augenmerk lenken und dürfen nicht einfach weggucken. Und dann gibt es ja auch eine potenzielle Folge des Anschlags, über die wir mal sprechen müssen, nämlich welchen Effekt hat denn der Anschlag womöglich auf die bevorstehenden Wahlergebnisse?
Ja, das ist natürlich auch was, worüber zwar dann in den ersten Tagen nach dem Anschlag ein bisschen gesprochen wurde, aber danach ist es quasi schon wieder in den Hintergrund getreten. Das sind vor allen Dingen zwei Studien, eine davon von der Goethe-Uni in Frankfurt. Die haben schon in den Jahren, wo die AfD noch gar nicht so viel Zustimmung hatte, untersucht, wie sich Anschläge in dem kommunalen Wahlverhalten nach Anschlägen und Anschlagsversuchen auswirken und haben festgestellt, dass Anschläge, auch wenn sie beispielsweise von Neonazis oder Rechtsterroristen verübt wurden, dazu geführt haben, dass bei den Landtagswahlen, die darauf gefolgt sind, die AfD einen Anstieg an Stimmen in diesen Tatortstädten hatten von bis zu 4%. Also diese Themen, die nach Anschlägen immer wieder im öffentlichen Fokus stehen, ja, innere Sicherheit und die Stilisierung von Migration als Gefahr, die führen ganz offensichtlich auch nach rechtsterroristischen Anschlägen dazu, dass mehr Menschen die AfD wählen. Jetzt sagen die Frankfurter Forscher, unter Umständen tritt dieser Effekt nach dem Anschlag in Berlin aber nicht mehr ein, weil das Potenzial der Nichtwählerinnen schon ziemlich ausgeschöpft ist. Schauen wir mal, ob das so ist. Und dann gibt es halt noch den Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin, der auch sagt, nicht nur spielen die Themen der AfD in die Hände, also innere Sicherheit, Stilisierung von Migration als Gefahr, sondern er sagt eben auch, es könnte auch noch einen Effekt haben, dass, weil das Anschlagsziel eben die queere Community war, dass das auch eher eine Mobilisierung des Mitte-Links-WählerInnen-Spektrums zur Folge haben könnte. Jetzt habe ich, das müsstet ihr mich korrigieren, so den Eindruck, dass das Mitte-Links-Spektrum schon ziemlich mobilisiert ist. Bei dem anderen Spektrum weiß ich es nicht so genau. Die große Gefahr ist, sagt Thorsten Faas eben auch, wenn der Eindruck in der Öffentlichkeit entsteht, dass Behörden und Justiz Fehler gemacht haben, die eben zu dem Anschlag geführt haben oder den Anschlag erst möglich gemacht haben. Und da können wir dann direkt nach Sachsen-Anhalt gucken. Also da können halt viele Wähler in Sachsen-Anhalt sagen dann ja, zum Beispiel bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg und oder auch dem Anschlag in Halle auf die Synagoge und auf den Kiezdöner. Da gab es massive Behördenfehler und eben auch jetzt bei dem Anschlag auf den CSD in Berlin. Es stellt sich ja auch die Frage, wie groß sind die Behördenfehler gewesen, die eben mit dazu beigetragen haben, dass der Täter diesen islamistischen, queerfeindlichen Anschlag verüben konnte. Und das ist was, was möglicherweise eben auch der AfD zugutekommt.
Okay, also warte mal. Kurz gesagt heißt es quasi, also es gibt immer einen klaren, wenn auch nicht unbedingt linearen, kurzfristigen Effekt. Also kurzfristig, wenn die Themen sich verlagern auf Migrationsthemen und Sicherheitsthemen, begünstigt das die AfD. Also Menschen wählen eher rechts dadurch. Und gleichzeitig gibt es aber auch auf der anderen Seite, also Menschen, die links der Mitte stehen, einen Solidarisierungseffekt, also so queer-solidarische Mobilisierung nach Anschlägen wie diesen. Also auf beiden Seiten passiert was. Wenn wir auch nicht ganz wissen, zu welchem Maße. Denn ich habe auch ganz ehrlich das Gefühl, dass das ganz klar genutzt wird, wieder mal rassistische Erzählungen zu verbreiten und damit irgendwie auch so Rechtswähler in die Hände zu spielen, beziehungsweise da noch Unentschiedene für das Lager zu gewinnen und so ein Gefühl von innerer Unsicherheit auch zu erzeugen. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, welche Rolle die Sicherheitsbehörden beziehungsweise ihre Versäumnisse darin spielen. Mobilisiert das in irgendeine Richtung auch hinsichtlich der Wahl?
Also der Mobilisierungseffekt entsteht dadurch, dass ja das Narrativ vor allen Dingen der AfD ist, hier herrschen katastrophale Zustände, alle fühlen sich mega unsicher und kurz gesagt, die AfD lebt vom Unsicherheitsparadox. Ja, also je unsicherer die Lage ist, desto mehr ist das vermeintliche Versprechen der AfD, wir sorgen hier für Ruhe, Sicherheit und Ordnung, etwas, was eben die Attraktivität offensichtlich beim bestimmten Teil der WählerInnen für eine rechte oder rechtsextreme Partei zu stimmen, noch steigert.
Und das vereinfacht das Beschützernarrativ, indem ich sage, ich habe jetzt hier Menschen, denen es schlecht geht, kann ich mich besser als Beschützerin inszenieren und Menschen vertrauen mir dadurch mehr und beheben dadurch vermeintlich diese Unsicherheit, die Situationen bedingen.
Das ist alles schon wieder so schrecklich. Ich finde das so, also das ist ja offensichtlich, ne? Und das ist so perfide. Da passiert so ein schrecklicher Anschlag und dann wird er auch noch vereinnahmt, um Hass hinsichtlich von Rassismus betroffenen Menschen zu mobilisieren. Aber gleichzeitig wird er durch eine Partei gestärkt oder auch Kräfte gestärkt. Es geht ja nicht nur um die AfD, die dann im Nachhinein auch wieder noch queerfeindlicher sind. Also das ist ja so perfide und furchtbar. Ja, ich kann wenig dazu sagen. Was mich interessiert, ist der andere Teil. Die queersolidarische Mobilisierung, ich hoffe, dass sich das verstärkt.
Ihr hörtet Kipppunkt Ost, ein Podcast von Katharina Wader, Heike Kläffner und Juli Katz. Kipppunkt Ost könnt ihr im August zwischen Mittwoch und Freitag jeweils um 18 Uhr bei Radio Dreieckland hören. Ihr hört uns auf 102,3 MHz oder per Livestream auf rdl.de. Das war der erste Teil der Folge 8. Morgen könnt ihr den zweiten Teil an der gleichen Stelle wieder um 18 Uhr hören.